Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Mein Name ist Lea Wedewart und Daniela Kock. Und wir haben heute zu Gast Antonia Solms. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie ist Referentin bei Pedico und kommt eigentlich ursprünglich aus der Wirtschaft, also hat mal BWL studiert. Aber mit der Elternschaft hat sie sich sehr für die Begleitung von Kindern interessiert und ist dann bei der Conscious Parenting gelandet, beim Conscious Parenting, also man könnte sagen der Bedürfnisorientierung, und hat sich da mehr und mehr mit Kinderthemen befasst und hat dann als Referentin gemerkt, dass irgendwie ein Triggerpunkt immer die Mediennutzung ist. Also egal, welches Thema gerade im Raum stand, irgendwie ist man immer wieder zum Thema Medien gekommen. Und das ist ihr eine Herzensangelegenheit geworden, ein Herzensthema. Warum wir jetzt heute uns mit dem Thema Medien beschäftigen werden, hier in diesem Format. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Antonia.
Ich freue mich auch sehr. Hallo, ihr beiden.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock, und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico Akademie.
Ja, wie sieht's denn heute aus mit der Mediennutzung? Wo stehen wir denn heute und über welche Medien sprechen wir überhaupt? Weil Bücher sind ja auch Medien.
Absolut. Und das ist vielleicht erstmal die wichtigste Frage, die wir beleuchten sollten. Nämlich, wenn wir heute über Medien sprechen, sprechen wir in erster Linie über neue Medien, also sprich über Tablets und Smartphones, die über die letzten Jahre sehr viel auch in Kinderhände gelangt sind. Und letztendlich startete das Ganze, ich würde sagen, 2007. Da kam nämlich eine radikale Innovation, die unseren Markt sehr schnell erobert hat. Das war nämlich das iPhone, was Apple gelauncht hat. Und das war insofern eine radikale Innovation, weil es unser ganzes Konsumentenverhalten total verändert hat und auch ganze neue Märkte erschlossen hat. Mit Apps und Social Media gab es teilweise schon vorher, Facebook und YouTube. Nichtsdestotrotz ist danach eigentlich eine komplett neue Industrie nochmal entstanden. Und das iPhone war natürlich toll und ich glaube, wir können uns fast alle kein Leben mehr ohne unser Smartphone vorstellen, weil es eben so viele Dinge vereint, die unseren Alltag natürlich sehr praktisch letztendlich gestalten lassen, weil wir plötzlich E-Mails, Kamera, Telefon, unsere Musik, unsere Bankkonten, alles auf diesem Telefon vereint haben. Und das hat unser Leben natürlich in vielerlei Hinsicht sehr vereinfacht. 2010 kam dann das iPad auf den Markt, aber auch da ist schon was ganz Spannendes passiert. Da hat nämlich ein New York Times Reporter Steve Jobs gefragt, sag mal Jobs, das ist ja so ein tolles Gerät, was du hier rausbringst. Deine Kinder, die damals junge Teenager waren, müssen es ja lieben. Und dann hat er gesagt, sie kennen es nicht, also sie haben es noch gar nicht ausprobiert. Und alleine dieser Satz sollte uns nochmal nachdenken lassen, weil am Ende wurden die Geräte natürlich gar nicht für Kinder entwickelt, sondern eigentlich für die arbeitende Bevölkerung. Dass man seine E-Mails und seine Kontakte immer dabei hat, das Smartphone als die Erweiterung von BlackBerry. Und so wurde es auch am Anfang genutzt, aber dann kamen natürlich viele schnell auf den Trichter, dass das ein ziemlicher Magnet ist, eben auch für Kinder und Jugendliche. Und so hat sich das eigentlich sehr schnell etabliert, dass dann auch Kinder-Apps entwickelt worden sind und plötzlich war wieder Ruhe am Restauranttisch und die Eltern konnten in Ruhe ihr Abendessen essen, weil Mickey Mouse geguckt wurde. Und plötzlich hat das Smartphone und die Tablets haben sehr schnell Einzug eigentlich in die Kinderzimmer gefunden. Und jetzt gucken wir uns heute, das ging dann eine Zeit lang immer so weiter, alle haben sich vernetzt, Kinder haben angefangen, Social Media zu machen und waren eigentlich total integriert plötzlich in dieser digitalen Welt. Und was jetzt aber passiert ist, dass wir gesehen haben, naja, wie geht's denn heute eigentlich den Kindern und Jugendlichen? Und da hat die Barmer zum Beispiel in den letzten Digitalstudien gesehen, wir haben plötzlich 30% mehr Depressionen bei den 5- bis 24-Jährigen. Über 6 Jahre kam das, 2018 bis 2023. Und dann haben immer alle gesagt, ja klar, was war da denn? Da war Corona. Natürlich geht's denen schlecht. Und dann kam ein US-Soziologe, Jonathan Haidt, der das Buch Generation Angst geschrieben hat und hat gesagt, das stimmt, natürlich war Corona total der Peak und das war natürlich ein Verstärker für dieses Gesundheitsproblem bei den Kindern und Jugendlichen. Aber was ist denn davor passiert? Wann ging das Ganze denn los? Und dann hat er herausgefunden, dass eigentlich dieser Peak an Depressionen, gerade bei den Mädchen, kam nach dem Launch von Instagram. Und da hatten wir plötzlich 30% mehr Depressionen bei den Mädchen in den USA. Und dann hat er gesagt, ist das nur bei uns so gewesen? Und dann hat er sich natürlich auch andere Länder auf der Welt angeguckt und Europa. Und es war ein ähnliches Bild. Gleichzeitig hat man gesehen, dass die Selbstverletzungsrate bei den Mädchen nach dem Launch von Instagram sich verdreifacht hat. Dann hat er gesagt, Moment mal, da müssen wir genauer hingucken. Und so kam eigentlich das Ganze ins Rollen, dass man gesagt hat, gut, jetzt haben die Kinder so lange schon an den Endgeräten gesessen. Wir müssen jetzt genauer hinschauen und sehen, was macht es eigentlich, dass es unseren Kindern und Jugendlichen heute nicht so gut geht.
Okay, wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann ist das ja, welches Alter ist damit gemeint? Weil das ist natürlich schon auch ein ziemlicher Unterschied, ob man jetzt über 12-Jährige spricht oder ob man über 3-Jährige spricht. Und es ist ja auch ein totaler Unterschied, ob man über Handys spricht und sagt, man nutzt Suchmaschinen oder ob man über Social Media spricht. Ne? Also das ist ja schon
absolut
ein sehr großer Unterschied. Ne?
Ja. Deswegen muss man das sehr differenziert betrachten, das Thema, weil die Handys und die Smartphones und die Tablets, das ist unsere neue Welt und die wird ja auch nicht wieder weggehen. Deswegen müssen wir gucken, wie können wir das jetzt irgendwie so in unser Leben integrieren und es auch zugänglich machen, aber eben gucken, was sind genau die Auslöser. Also einmal ist natürlich, was du schon ansprachst gerade, Lea, das Alter, was wir genau betrachten müssen. Leider ist es so, dass auch schon in die kleinsten Kinderhände, die kaum ein Smartphone oder Tablet richtig halten können, diese Endgeräte kommen. Und ich hatte es schon eingangs einmal erwähnt, als wir uns vorhin unterhielten, 70% der Kinder auf Bundesebene sind schon bei der Schuleingangsuntersuchung auffällig. Natürlich eine krasse Zahl. Und jetzt haben sich vielleicht auch andere Makrofaktoren geändert. Ja, die Eltern sind beide berufstätig, die Kinder sind länger in der Betreuung, ganz viele Dinge. Aber wo man sagt, naja, eigentlich, das funktioniert zum Beispiel in skandinavischen Ländern seit den 70ern auch schon sehr gut. Ja, also das kann es jetzt irgendwie nicht so richtig sein. Und da sind natürlich die Medien das, was dann ins Auge springt. Und das sagen auch tatsächlich viele Ärzte, die die Schuleingangsuntersuchung machen. Die holen die Kinder im Wartezimmer ab und die sitzen da schon am Handy. Oder die Eltern kommen zur Vorsorgeuntersuchung und sagen, naja, er isst ja nur, wenn wir das Handy anmachen, weil sonst will das Kind immer nicht essen. Oder er lässt sich nur wickeln, wenn er was gucken kann. Sie putzt nur Zähne, wenn sie dabei Paw Patrol gucken kann. Und da geht's halt schon los, dass man überlegen muss, wann führen wir diese Dinge ein? Und für mich ist auch zum Beispiel das normale Fernsehen, das haben wir jetzt ja, müssen wir auch nochmal ganz klar davon abgrenzen. Das ist jetzt nicht, dass die Kinder nie was gucken dürfen oder so. Ja, Fernsehen ist für mich heute fast analog, weil das hat einen Start, das hat einen festen Platz im Haus, das hat eine Startzeit, das hat ein Enddatum und es hat ein Inhalt, den wir abstecken. Und das ist natürlich, wenn die Kinder erstmal Zugang zu Medien haben, überhaupt nicht mehr gewährleistet. Das heißt, dann ist der Inhalt sehr schwer zu regulieren. Und wenn die Kinder erstmal wissen, schon mit 3 Jahren, weil Mama und Papa irgendwie die ganze Zeit am Smartphone sitzen, denken sie natürlich, das muss ja irgendwie spannend sein, wenn sie mich nicht mehr angucken und meinen Lego-Turm, den ich gebaut habe, sondern der Blick nur am Smartphone klebt. Das heißt, das wird gleich so ein Magnet für die Kinder. Und wenn sie dann erstmal raus haben, nur weil mal kurz eine Wartezeit überbrückt werden muss und die Eltern keine Lust haben, sich in der Zeit mit ihren Kindern zu beschäftigen oder ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen oder so, dann wollen sie das natürlich immer wieder. Das ist ja völlig klar. Also das würden wir ja wahrscheinlich, wenn wir Kleinkind wären, auch tun, wenn wir wüssten, da gibt's jetzt Paw Patrol und zwar jede einzelne Folge, dann würden wir ja auch immer wieder danach fragen. So, das sind schon mal die Kleinen, wo das ganz oft so als Babysitter genutzt wird, also gerade bei den Gen Zs, bei der Generation Z, die sind 1997 bis 2012 geboren. Und das ist ja auch die Generation, die wir angucken, wenn es um diese Datenerhebung geht, dass man sagt, wie geht es denen eigentlich heute? Und die sind sehr viel digital gebabysittet worden und sind dann, und das ist der zweite Punkt, den du erwähntest, das sind dann die Teenager, die sind komplett verdrahtet durch ihre Jugend gegangen. Und das ist ja etwas, was wir anderen Generationen vorher so gar nicht kannten. Wir sind analog oder mit einem Knochen durch unsere Jugend gegangen und haben vielleicht mal eine Textnachricht geschickt und uns verabredet. Und auch bei denen sehen wir, dass es denen einfach überhaupt nicht gut geht. Und die sagen zum Beispiel, von denen sagen 50%, sie wünschten, TikTok wäre nie erfunden worden. Und das ist halt total krass, dass wir es hier mit einer Generation zu tun haben. Die nutzen die Endgeräte, das hat die Postbank Digitalstudie erhoben, 71 Stunden die Woche sind die online. Also jeden Tag 10 Stunden. Da können wir unsere Jugend nehmen und alles, was wir erlebt haben, Partys, Freunde treffen, Augenkontakt mit anderen, Interaktion, draußen sein, Natur erleben und können davon 2/3 abziehen. Und dann wissen wir, was die Generation gehabt hat. Und dass es denen vielleicht nicht Bombe geht, liegt eigentlich auch auf der Hand. Und das Spannende ist eben, dass die selber sagen, ich glaube 20% sagen Social Media, 25% sagen sogar Social Media hat mir wehgetan oder mich verletzt. 50% wünschen sich, TikTok wäre nie erfunden worden. Sie nutzen es aber trotzdem weiter. Und wenn man jetzt mal ganz genau runterdekliniert, sprechen wir da letztendlich von Sucht. Weil das ist etwas, sie nutzen es, sie wissen, es ist nicht gut für sie, aber sie können nicht damit aufhören. Und da müssen wir uns eben die Frage stellen, also einmal die Politik, was kann die Politik machen, was können Eltern tun, was können Bezugspersonen tun, ja, was kann die Schule tun, was kann die Kita tun. Und da ist es wichtig, dass wir eben erstmal diese Daten so nehmen, wie sie sind und sagen, okay, lass mal versuchen, irgendwie einfach mehr ein Bewusstsein für das Ganze zu schaffen. Und das Spannende ist, dass die ganzen Entwickler aus dem Silicon Valley, also zum Beispiel der 2006 das Endless Scrollen erfunden hat, der hat sich öffentlich dafür entschuldigt und hat gesagt, es tut mir heute eigentlich leid, was ich der Menschheit damit angetan habe, weil ich wusste nicht, dass es so ein Suchtfaktor ist, dass man, letztendlich kommt das aus den Spielmaschinen, dass man sieht und es dreht sich neuer Content rein und wir kriegen Dopamin, was ausgestoßen wird, weil wir gespannt sind, kommt jetzt was Positives oder was Langweiliges oder was Aufregendes und das eben Kindern schon im frühen Kindesalter in die Hand zu geben, ja, das sollten wir uns genau überlegen, ob wir das tun und in welchem Maße.
Bevor wir gleich so ein bisschen drauf eingehen, was können wir Erwachsenen denn eigentlich machen? Mich beschäftigt noch diese Zahl von, du hattest, glaube ich, gesagt, 30% der 5- bis 16-Jährigen?
24-Jährigen.
24-Jährigen.
Ja.
Dass da mehr Depression oder depressives Verhalten festgestellt wurde. Und ich überlege die ganze Zeit, also wir haben ja zum einen die Mediennutzung der Kinder, aber wie ist es denn mit solchen Sachen? Also wenn ich 3-jährige Kinder beobachte und Mama oder Papa holen das Handy raus, die posen, ne? Also die wissen schon, oh, okay, jetzt muss ich mich irgendwie darstellen. Oder meine Schwester hatte mir gerade letztens erzählt, dass Bekannte hier, mein Kind war das erste Mal auf Toilette. Also da gibt's ja auch im Grunde nicht mehr so richtig Privatsphäre. Inwieweit das mit beeinflusst und eben auch, was ich immer sehr erschreckend auch finde, dass wenn zum Beispiel junge Eltern mit ihrem Baby durch die Gegend schieben und das, wo früher noch Blickkontakt da gewesen wäre, wo man mit dem Kind so ein bisschen, vielleicht gar nicht gesprochen, aber ne, ich bin da, ich sehe dich, da wird eben telefoniert mit Stöpseln im Ohr und das Kind wird halt geschoben, aber nicht beachtet. Das ist ja gar nicht die konkrete Nutzung der Kinder, sondern eher der Umgang von uns Erwachsenen damit. Hat das da auch noch einen Einfluss, oder was für einen, ich gehe davon aus, was für einen Einfluss hat das auf die Kinder?
Absolut. War neulich auf einer Konferenz und da erklärte ein Kinderarzt, das war im Kieler Dialog, der von unserer damaligen Kultusministerin Frau Prien hier in Schleswig-Holstein geleitet wurde. Da ging es darum, dass er sagte, durch diesen fehlenden Blickkontakt, und das geht eigentlich beim Stillen der Kinder los, wenn da die Mutter schon nicht mehr im Hier und Jetzt ist, sondern scrollt, oder beim Kinderkarre schieben. Und die Kinderwegen haben ja mittlerweile richtig so Handyhalter und der Blick der Mutter geht oder des Vaters geht eher dorthin und nicht zum Kind. Und er sagte, Kinder werden schon komplett anders sozialisiert durch diesen fehlenden Blickkontakt. Und auch, was eben an der Sprache fehlt, dass es so viele Sprachdefizite gibt. Ich glaube, wir haben so viele Anmeldungen wie in der Logopädie wie nie zuvor, weil, und die Kinder können die deutschen Laute nicht, können aber plötzlich englische Wörter. Ich habe neulich mit einer Logopädin gesprochen, die sagte, woher kannst du das denn? Ja, von Jupp, von YouTube war das.
Mhm.
Und das heißt, die Kinder werden sehr früh eben damit allein gelassen und das ist wirklich so, naja, wie ich schon sagte, der billige Babysitter. Und das macht natürlich was anderes mit den Kindern, als wenn die menschliche Interaktion, die wir einfach als, wie alle Säugetiere, brauchen letztendlich. Und so ist es genauso beim Menschen. Wir brauchen den sozialen Anschluss, wir brauchen den Augenkontakt. Und das ist vor allem sehr wichtig eben auch für die ganze Gehirnentwicklung, weil dieser ganze Frontkortex, das ist der vordere Teil des Gehirns, der ist bei Kindern komplett weich. Der ist tatsächlich erst komplett abgeschlossen, die Entwicklung mit 25. Aber ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt findet statt bis 14. Und die Synapsen verknüpfen sich aber nur, wenn wir uns in einer dreidimensionalen Welt bewegen und etwas erleben. Und mit dreidimensional meine ich nicht 3D-Computerspiel, sondern die echte Welt, die reale Welt, wo wir Dinge erleben, wo wir Emotionen austauschen. Und der Frontkortex ist ganz wichtig, die Entwicklung, weil das ist später alles, was letztendlich Resilienz ist, Emotionen, Impulskontrolle, auch alles, was viele Pädagogen heute eigentlich anmerken, was den Kindern auch fehlt, wenn sie in die Schule kommen. Einfach mal ein Spiel zu Ende spielen, nicht sofort eine Belohnung bekommen. Was es natürlich online gibt, durch das Scrollen kriegt man sofort Dopamin und das ist das Belohnungssystem. Sondern es ist vielmehr dieses einfach auch mal abwarten können, durchhalten können, Empathie haben. Das findet alles in einer gesunden Entwicklung des Frontkortex statt. Und es gibt eine Forscherin, Professor Teuchert-Noth, die hat einen Test gemacht, wo sie gemerkt hat, dass die ganze Raum-Zeit-Koordination bei den Kindern mit viel Handynutzung, mit viel Smartphone-Nutzung gestört war. Und die konnten das Wort Schneeballschlag nicht mehr in ein Kästchen schreiben. Und dann hat sie geguckt, was ist bei den Kindern, die wenig Medien nutzen und die haben das noch da reinbekommen. Und das heißt, dass diese Raum-Zeit-Koordination, die war schon total gestört bei den Kindern, die zu viel Handynutzung hatten. Und das ist dann an irgendeinem Punkt irreversibel. Das heißt, wir geben den Kindern keine Chance auf eine gesunde Entwicklung von diesem Frontkortex, von diesem vorderen Teil des Gehirns. Ja, gerade bis 14 wäre das eben besonders wichtig.
Okay, also du hast jetzt schon von einigen Gefahren gesprochen, die da entstehen können. Und gibt es auch, also kann man auch sagen, es gibt Möglichkeiten und Chancen mit den Medien. Ich höre jetzt raus, dass Medien für dich viel soziale Medien sind auch. Was für Möglichkeiten bieten die denn auch? Weil wegdenken können wir sie uns nicht, ne? Also wir können
absolut
nicht mehr,
nicht.
Wir können jetzt nicht sagen, die sind jetzt plötzlich weg, simsalabim, so. Was für Möglichkeiten bieten die denn jetzt auch, bevor wir da hinkommen, wie kann man jetzt damit umgehen?
Also generell sind es natürlich die Möglichkeiten, also natürlich ist es ein unglaublicher Zugang zu Informationen. Ja, der überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Und gerade vielleicht, wenn die Bildung jetzt nicht so zu Hause stattfindet, wie man sich das wünschen würde, bedeutet das für viele Kinder unglaublichen Zugang zu Informationen und Bildung. Das kann man überhaupt nicht wegreden. Es geht da natürlich, und deswegen ist die Medienkompetenz so wichtig, die mir eigentlich in jeder Schule heute wünschen würde, weil natürlich auch die Kinder, die sowas nun mal mehr nutzen oder auch nutzen müssen, einfach lernen müssen zu unterscheiden, was sind richtige Informationen, was sind falsche Informationen. Was ist ein gefaktes Bild, was ist ein richtiges Bild? Ja, also wo ist da die Grenze? Wie kann ich richtig von falsch unterscheiden? Und wenn man sich auch mal in andere Länder reindenkt, also der ganze arabische Frühling hätte nicht stattgefunden ohne Social Media, ohne die Vernetzung von Menschen. Das ist, Bildung ist natürlich, das kann man überhaupt nicht wegreden. Dann ist es natürlich die Erreichbarkeit. Also viele Eltern geben ihren Kindern natürlich früh etwas, weil sie sagen, möchte dich erreichen können. Natürlich ist es total praktisch, wenn das Kind anrufen kann und sagen kann, ich habe den Bus verpasst oder kann ich mit zum Spielen zu jemandem oder so. Kontakt halten. Also gerade in einer globalisierten Welt, wo vielleicht auch nicht jede Familie immer noch so zusammenlebt oder Freunde auf der ganzen Welt verteilt sind. Auch da können Kinder ja schon mit Großeltern über FaceTime Kontakt halten. Oder bei uns ist es irgendwie mit den Cousins und Cousinen, die in Schweden leben. Das auf jeden Fall. Und ja, das sind eigentlich, würde ich sagen, so die Pluspunkte. Und später natürlich nutzen die Kinder, ich sag mal, wenn in einer idealen Welt, wenn Kinder, wenn man bis 14 warten würde, die dann ihr erstes Smartphone hätten und die sich dann auch anfangen, mit ihren Freunden darüber zu vernetzen, auszutauschen. Also das ist völlig klar, dass das ein Teil in deren Jugend sein wird, der nicht mehr komplett wegzudenken sein wird. Wichtig ist nur, dass die Medienerziehung und die Medienkompetenz vorher stattfindet. Und ich vergleiche das immer gerne mit diesem Nicht-Schwimmerbecken, wo wir auch kein Kind einfach ohne Schwimmflügel reinschubsen würden. Und wir würden auch kein Kind ohne Führerschein einfach ins Auto setzen. Und wir müssen einfach einen gewissen Umgang erst damit lernen, bevor wir Medien nutzen können. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass auch in dem Schulleben besteht ja in Deutschland immer noch der Anspruch, dass das Digitale integriert wird, was für mich für alles, sage ich mal, ab 7., 8. Klasse auch völlig normal ist, dass sie dann ihre PowerPoint-Präsentationen machen und so weiter. In Schweden gab es die Karolinska-Studie. Schweden haben sehr früh alles komplett auf digital umgestellt. Das heißt, da gab es noch nicht mal mehr Bücher im Klassenraum, sondern die haben auf dem iPad lesen gelernt. Und da haben dann nur noch die Familien, die sich das irgendwie leisten konnten, das zusätzliche Buch gekauft. Und plötzlich konnten aber nur noch die Kinder lesen, die das Buch hatten. Und plötzlich hat man gemerkt, das ist plötzlich eine Klassenfrage geworden. Ja, wer kann lesen, wer kann nicht lesen? Wer hatte das Buch? Und dann gab es die Karolinska-Studie, die durchgeführt wurde, und da hat man gesagt, Moment mal, was machen wir hier eigentlich? Wir haben 0,0 Beweise dafür, dass das digitale Lernen für Kinder besser ist als das Lernen im echten dreidimensionalen Raum. Und dann hat man alles wieder zurückgedreht. Dänemark hat es jetzt auch gemacht. Und das ist eben genau mein Punkt, dass die Kinder im Kindesalter, ich sag mal, bis 12, 13, 14, dass dieses Lernen in der echten Welt absolute Priorität haben sollte. Und was wir uns klar machen müssen, weil viele Eltern, mit denen ich spreche, argumentieren auch immer und sagen, na ja, aber es gibt doch so tolle Lernprogramme und das Kind liest eben nur das Buch, wenn es dann in der App danach die Fragen beantworten kann und so. Ja, aber wir müssen uns immer klar machen, dass in der Sekunde, wo wir die Kinder auf dem Screen lassen, immer lernförderliche Zeit verloren. Weil das, was die Kinder an Lernen brauchen, das findet in der echten Welt statt. Und ganz vor allem für die ganz Kleinen.
Also ich würde da an manchen Punkten tatsächlich widersprechen. Ja, also es gibt ja auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass dass Jugendliche wirklich viel besser Englisch können. Also es gibt ganz, ganz viele für mich förderliche Aspekte, ne? Also ich finde es da wichtig, dass wir nicht schwarz-weiß denken. Also, ne, also es
das
ist
stimmt,
wirklich,
ja. Und ne? Also, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Entschuldigung, dass ich unterbreche mit der Sprache, aber da reden wir dann auch schon wieder von Jugendlichen. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich unterscheiden. Vielleicht erstmal dieses Kind sein lassen und erstmal Kindheit in vollen Zügen nutzen, weil die ist ja auch nur sehr kurz, die Kindheit. Und wir verkürzen sie eben sehr, wenn wir Dinge zu früh einführen. Dass aber jemand vielleicht mit super Sprach-Apps oder so dann ergänzend lernen kann, absolut. Da bin ich total bei dir.
Na, vielleicht können wir ja wirklich dahin gehen, jetzt zu sagen, wie begleiten wir denn jetzt die Kinder? Ja. Weil wir können es ja, wie gesagt, nicht wegbeamen. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen als ein Kind, was gar keinen Fernseher hatte, gar keine Medien. Das war verpönt tatsächlich bei uns. Mhm. Ja. Für mich war das ganz, ganz schwierig. Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch heutzutage eher jemand, der sagt, das finde ich wirklich schwer, von der Welt so abgeschirmt zu sein. Oder ich sehe da schon auch ziemlich viele positive Aspekte. Und ich glaube, da würde ich gerne jetzt reingehen zu gucken. Es gibt ja nicht schwarz oder weiß, sondern wie viel, ab wann, was genau. Ne? Also ich glaube, die Fragen würde ich gerne mal angehen. Da gibt es ja auch Zahlen. Also wie viel Medien sind denn sinnvoll, in welchem Alter? Vielleicht können wir einfach mal das angehen.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, Kleinkinder, die Eltern tun sich den größten Gefallen, wenn sie ihnen kein Tablet oder Smartphone in die Hand geben, weil lernförderliche Zeit geht verloren und die Kinder wollen einfach immer mehr. Und dieser Suchtfaktor, der ist ja nochmal durch die Algorithmen, es ist einfach so stark geworden und wir sind ja selbst überhaupt nicht frei davon. Das ist ja auch irgendwie total spannend zu sehen, wenn wir uns mal beobachten. Also ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich immer sage, jetzt fange ich an und dann bin ich auf Instagram und genau jetzt höre ich auf, sondern die Zeit rast und man verliert sich in Dingen und liest immer weiter. Und das kommt natürlich drauf an, was, ja? Also wenn ein Kind etwas guckt und es gibt einen festen Startpunkt und ein Format, auf das man sich einigt, und es gibt einen Endpunkt, dann ist das, ja, wenn die Kinder 4, 5, 6 Jahre alt sind, überhaupt kein Problem. Das Kind wird jetzt nicht gehirntot dadurch, nur weil es mal was geguckt hat. Ja, also auf keinen Fall, das will ich überhaupt nicht so sagen. Gut ist vielleicht, vielleicht gibt es bei den meisten noch einen Fernseher, wenn man sagen kann, pass auf, hier sind die Fernsehzeiten oder das ist der Gucktag oder es ist jeder zweite Tag Gucktag oder man kann irgendwie 20 Minuten hat man abgesteckt und dann haben die ihre Folge und gucken das. Und man muss ja auch mal die Realität sehen, wir sind ja nun alles irgendwie Eltern und begleiten Kinder und jeder braucht vielleicht mal 10 Minuten, um in Ruhe eine Spülmaschine auszuräumen. Also das ist ja einfach unsere Welt. Deswegen ideale Welt, würde ich sagen, klar, dann Kinder brauchen keine Medien. Aber die ideale Welt ist nun mal nicht bei jedem so, oder ich bezweifle, dass es sie irgendwo gibt. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem. Bevor man ein Smartphone gibt, würde ich allen Eltern immer wünschen, und das ist das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, warum macht man es denn dann tatsächlich? Ganz oft kommt dann nämlich das Totschlagsargument, und das ist, alle haben eins. Und was macht man denn dann? Weil das ist die größte Angst von Eltern. Kein Elternteil möchte, dass sein Kind außen vor ist und abgeschnitten ist. Auch was du schon sagtest, Lea, wenn man so komplett außen vor ist und nicht mitreden kann oder gar nicht weiß, was irgendwie, wer jetzt Sky von Paw Patrol ist oder so, dann ist es für Kinder vielleicht auch manchmal schwierig. Deswegen, man findet sich ja Lösungen, nur Eltern müssen letztendlich sich vernetzen und kollektiv zusammenhalten, weil wenn wir alle zusammenhalten und sagen wir mal, es geht auf die weiterführende Schule und wir sagen, hey, lass uns doch bis zur 7. Nokia geben. Dann können die sich zum Kicken verabreden, die können telefonieren, können irgendwie kurz anrufen, wenn sie den Bus verpasst haben. Die sind untereinander verdrahtet, aber sie haben eben noch keinen pausenlosen Internetzugang. Und sie sind nicht in WhatsApp-Gruppen. Ich habe mit Eltern gesprochen, die haben gesagt, da wurden in Klassenchats bis abends 540 Nachrichten geschrieben. Also im Ernst haben wir nichts Besseres zu tun und die Kinder. Und die Kinder sind dann schon so überfordert gewesen, dass sie selbst schon gesagt haben, oh Gott, das ist mir jetzt alles viel zu viel, wie soll ich eigentlich damit umgehen? Und ich glaube auch, dass es den Kindern so schlecht geht. Ich meine, wenn man jeden Tag mit Negativnachrichten aus der ganzen Welt zugebombt wird und dann vielleicht auch noch mehr in diese Algorithmen reinkommen, da ist sicher der eine mehr veranlagt als der andere. Es gibt sicher auch Kinder, die kriegen in der 5. Smartphone, die Eltern begleiten das von vornherein, die haben gewisse Zeiten, die haben Einstellungen, die wissen, wann sie es auf Flugmodus stellen, die nehmen es nicht mit ins Kinderzimmer, die haben es nicht bei den Mahlzeiten, die wissen in der Sekunde, wo eine Person den Raum betritt, dann legt man das Ding weg. Ich will das überhaupt nicht sagen. Es gibt bestimmt diese Kinder und es gibt bestimmt ganz viele Eltern, die das ganz toll begleiten, sich super gut auskennen und die nötigen Maßnahmen treffen können. Aber wir müssen immer gucken, was ist mit den anderen Kindern? Und viele werden eben nicht begleitet. Und viele Eltern stellen auch gar nicht, ich glaube, 10-20% nutzen nur Jugendschutz- und Filtersoftware, obwohl es eigentlich für alle zugänglich ist. Und wenn man sich mal überlegt, dass 30% des Datenvolumens Pornos sind, warum geben wir das einem Fünftklässler uneingeschränkt in die Hand? Das kann nicht gesund sein. Und
ja, da
von Social Media mal ganz...
Also da, wo es halt unreguliert stattfindet, ne? Also das ist eine totale Gefahr, wenn es eben gar nicht begleitet ist und gar keine engmaschige Absprache stattfindet und dass Eltern vielleicht wirklich gar nicht wissen, was konsumieren ihre Kinder, dann ist es wirklich schwierig. Also und es kann eben genau andersrum auch stattfinden, dass es ganz eng begleitet ist und genau ganz klar ist, wo ist das Stopp, wo sind die Regeln, was darfst du nicht, und dann ist eine Nutzung eben nicht gleich eine Gefahr. So, ne? Also ich glaube, da gibt es auch eine große Bandbreite, und es gibt ja zum Beispiel auch mittlerweile Menschen, die sich mit Neurodivergenz zum Beispiel beschäftigen, die sogar sagen, das ist für mein Kind total wichtig tatsächlich, um eine Regulierungsform zu haben, die es tatsächlich entspannen lässt. Ne? Also es ist etwas, das entspannt, und das nächste Kind ist total aufgedreht danach. Also da gibt es ja auch sehr unterschiedlich tickende Kinder. Ne? Also das eine Kind, für das ist es wirklich eine Form, zu sich zu kommen, und fürs nächste Kind, das ist danach völlig überdreht und man merkt, es tut dem gar nicht gut. So, ne?
Und da kommt auch die Kinder auch immer, wenn ich das Medienkompetenztraining mache, so, wie fühlt ihr euch denn? Wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr eine halbe Stunde gescrollt habt? und TikTok-Videos, Shorts, irgendwelche Shorts geguckt habt? Und wie fühlt ihr euch, wenn ihr draußen eine Stunde mit euren Freunden kicken wart oder Mama im Garten geholfen habt oder Papa? Und dann kommen sie auch schon von selbst darauf, dass sie sagen, nee, irgendwie so ganz das Richtige ist es vielleicht nicht. Aber ich finde, es muss halt immer Empfehlungen geben letztendlich, die für alle funktionieren. Und es wäre eben schön, wenn man es schaffen würde, ja, wie gesagt, dass Kinder, solange es geht, Kind sein können, trotzdem, dass sie losgelassen werden, weil das passiert nämlich, das ist übrigens eine ganz interessante Parallelentwicklung. Wir trauen den Kindern in der echten Welt viel weniger zu, als ihnen vor 30 Jahren zugetraut wurde. Und das darf man auch überhaupt nicht vergessen in diesem ganzen Depressionsdilemma und in den Daten von Jonathan Haidt zum Beispiel. Das ist eine Entwicklung, die absolut parallel stattgefunden hat. Ich glaube, dass heute sehr viel weniger ihren eigenen Schulweg bestreiten als früher. Oder die Kinder, weiß ich nicht, dass man sie einfach früh Sachen machen lässt, weil Kinder lernen in der Sekunde, wo sie ihre Komfortzone verlassen. Zum Beispiel, wenn Kinder auf den Baum klettern, dann stehen wir da unten und sagen schon so, oh nein, das ist jetzt viel zu hoch, komm da bitte runter. Und Kinder, genau wie andere Säugetiere, lernen aber dadurch, dass sie so ein bisschen in die Risikozone gehen. Die gehen noch einen Tick höher, dann merken sie auch so richtig, wie sie ein bisschen Angst kriegen, fangen aber ihre Angst selber wieder ein. Und das ist auch total wichtig für dieses ganze Thema Resilienzbildung, später im Leben einfach Herr der Lage werden zu können aus eigener Kraft, als dass man immer jemanden hat, der einen zurückholt. Deswegen auch da kann Eltern nur ermutigen, lasst sie so viel es geht ins freie Spiel, lasst sie mal den Kamin anzünden, lasst sie das Gemüse schnippeln. Und was passiert schon? Dann schneidet man sich eben einmal einen Finger. Also es ist so, nur auch da ist wieder Lerneffekt.
Da muss ich tatsächlich vorhin, als du meintest, ein Vorteil ist, dass man ja relativ, also dass man gut erreichbar ist, dass wenn irgendwie was ist, dass ich die Kinder kurz anrufen kann oder umgekehrt. Und das ist tatsächlich auch was, wo du jetzt bei Resilienz warst, was ja so ein bisschen diese Problemlösefähigkeit, die ja auch ein wichtiger Faktor der Resilienz ist, diese Selbstwirksamkeit, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zunichte macht, aber zumindest einschränkt. Weil früher, wenn ich von der Schule nach Hause gefahren bin und ich hatte einen Platten, dann musste ich gucken, okay, was mache ich jetzt? Schiebe ich das jetzt, geht's dann, fahre ich damit, dann geht's vielleicht ganz kaputt oder lasse ich es stehen und gehe zu Fuß. Und heutzutage nehme ich einfach mein Telefon, rufe einmal an bei Mama oder Papa, gehe mein Fahrrad ist platt und die haben dann eine Lösung für mich.
Das Taxi kommt.
Genau, das Taxi kommt und holt mich und am besten Fahrrad noch ab. Und das sind natürlich auch so Sachen, die einmal gegen dieses Gefühl von den Eltern, also ich kann jederzeit erreichen, ich kann jederzeit helfen, kann ich auch total nachvollziehen und gleichzeitig aber auch es gibt ja immer diesen Begriff erlernte Hilflosigkeit der Kinder. Ich brauche es ja gar nicht. Ich brauche ja gar nicht überlegen, was mache ich denn jetzt, weil es wird für mich sowieso geklärt. Und das ist natürlich auch was, ne, wo du sagst, Resilienz nimmt so ein bisschen ab, wo ich auch durchaus diese ewige Erreichbarkeit und auch dieses Tracken der Kinder, dass sie irgendwie, keine Ahnung, ein AirTag im Schulranzen haben. Oder es gibt ja für Kinder jetzt auch so Uhren, wo du auch gucken kannst, wie ist denn jetzt gerade, keine Ahnung, der Puls bei meinem Kind, was in der Schule sitzt oder sowas. Was natürlich da, glaube ich, eine riesige Rolle spielt, dass die Kinder da gar nicht mehr selber, was du schon sagst, irgendwie Herausforderungen meistern müssen, sondern einfach die Erwachsenen haben, die da helfen.
Ja, und da lassen ich nenne das immer, wir überbeschützen in der echten Welt und wir unterbeschützen online. Das ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen Bottomline, was wir vielleicht festhalten können, was auch nochmal das aufgreift, Lea, was du sagtest, dieses Begleiten. Das ist halt total wichtig und wir sollten sie vielleicht im echten Leben da teilweise ein bisschen weniger begleiten und sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen, weil nur dann können sie auch erwachsen werden. Aber da lassen wir sie irgendwie ganz lange Kind, weil sie diese anerzogene Hilflosigkeit haben. Und dann in der digitalen Welt sagen wir, so, hier ist dein iPhone, am besten noch zum Geburtstag und los geht's. Und nur um da nochmal so ein Beispiel zu nennen, weiß nicht, ob ihr mal von Silke Müller gehört habt, die ist auch Spiegel-Bestseller-Autorin und hat das Buch geschrieben, Wir verlieren unsere Kinder. und sie ist Schulleiterin und Digitalbotschafterin fürs Land Niedersachsen. Und sie hat sich mal aus Spaß mit Silke 14 auf Knuddels angemeldet. Knuddels ist so eine Chat-Plattform. Da wurde sie innerhalb von einer Stunde von 60 älteren Männern angeschrieben. Und das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, das können wir halt nicht zulassen. Und deswegen ist halt dieses, wir haben immer Angst vor dem einen Komischen, der vielleicht an der Bushaltestelle stehen könnte. Aber online scheint diese Angst irgendwie dann wie weggeblasen zu sein. Und deswegen erstmal die Kinder fit machen im Kindesalter, ihnen die normalen Fertigkeiten mitgeben, vielleicht nicht sofort ein Smartphone in die Hand drücken, sondern wenn es geht, noch in Absprache mit anderen Eltern Knochen. Schule ist sowieso jetzt smartphonefrei bis zur 9. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil da natürlich auch viel gemobbt wurde oder es wurde einfach missbraucht. Und wenn kein Medientraining vorher stattgefunden hat, ich filme unter keiner Toilette durch und stelle es auf TikTok oder so, woher sollen die Kinder es auch wissen? Wir lassen sie damit letztendlich komplett alleine. Und das muss sich ändern. Mhm. Und werden die Dinger wieder weggehen? Nein, werden sie nicht. Und irgendwann werden wir denken, oh Gott, was haben wir damals eigentlich gemacht? Und das ist genauso, wie wir früher ohne Anschnallgurt Auto gefahren sind. Das würde heute einfach keiner mehr machen. Und ich glaube, heute würde auch, also heute noch nicht, aber ich hoffe, in ein paar Jahren würde jeder sagen, kein Kind kriegt ohne so eine Art digitalen Führerschein einfach ein Smartphone in die Hand gedrückt. Und dann ist natürlich die Begleitung durch die Eltern, aber auch durch Lehrkräfte total wichtig.
Wäre es dann nicht auch gut, einen digitalen Führerschein für die Eltern zu machen? Also, weil einerseits diese Unbedarftheit von ich lasse das Kind einfach und dann aber auch, was Lea ja meinte, ne, was ist jetzt okay, was ist nicht okay, weil es hat ja auch, was du schon sagst, es ist nicht mehr wegzudenken und es hat ja durchaus auch seine Pluspunkte, sei es irgendwie Englisch lernen oder dass die Kinder sich ja doch auch untereinander, also die nutzen es ja auch einfach anders, ne? Wenn ich sehe, meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter, aber der sitzt und spielt PlayStation und hat sein Headset auf und ist aber die ganze Zeit mit den anderen irgendwie im Austausch über sonst was, also gar nicht unbedingt das Spiel. Das ist ja schon ein anderes Nutzen und wo ich dann als Elternteil immer denke, ist das jetzt in Ordnung, ist das nicht in Ordnung, was lasse ich jetzt zu, was lasse ich nicht zu? Klar, können wir nicht alle Eltern verpflichten, dass sie in die Schule gehen. Aber das wäre ja eigentlich noch ein zusätzlicher sinnvoller Ansatzpunkt wahrscheinlich, die Eltern da gut auch mit abzuholen, damit sie dann eben gut begleiten können.
Total, Daniela. Und ich würde mir diesen Führerschein eigentlich schon als ein Teil des Geburtsvorbereitungskurses wünschen. Dass Eltern eigentlich schon da wissen, was kommt auf mich zu? Die Welt ist anders geworden. Wie lasse ich mein Kind die ersten 10 bis 14 Jahre aufwachsen, auch eine Haltung einzunehmen zu dem Thema, weil die fehlt so oft. Weil wenn man plötzlich merkt, alle sind total gestresst und das ist jetzt irgendwie einfach und hat ja funktioniert, dann schleicht sich sowas auch plötzlich ein, ohne dass Eltern wirklich wissen, was sie da tun. Und wie gesagt, es geht beim Stillen und dem Kinderwagen los und dann eben weiter in den jungen Kinderjahren und dass das dann sich eher aufs Jugendalter beschränkt und dass man dann sagt, komm, und das machen wir begleitet, weil ihnen das Ganze erst mit 16 in die Hand zu drücken, das bringt ja auch nichts, sondern die Welt da draußen im Digitalen ist ja so groß geworden und das Thema hat sich ja durch KI auch nochmal so verschärft, durch Deepfakes, die jetzt in Dänemark zum Beispiel nicht mehr möglich sind, weil jeder eine Art Copyright auf sein Gesicht im Digitalen hat. Da muss nur auch die Politik erstmal Nachzug leisten, um jetzt irgendwie diese Beschränkung auf den Weg zu bringen. Die Schulen waren ein super wichtiges Thema. Wir haben ja früher auch keine PlayStation mit in die Schule gebracht, die uns abgelenkt hat, sondern dass man sagt, pass auf, du lässt es aus im Ranzen oder schließt es ein und dann später kannst du es herausnehmen für die Busfahrt. Das ist letztendlich, dieser Führerschein müsste für Eltern ganz früh stattfinden. Und Eltern sind ja auch das Vorbild. Also wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause die Regel, in der Sekunde, wenn mein Mann oder ich mal Zeitung lesen oder irgendwas nachgucken oder eine Verabredung für die Kinder machen, in der Sekunde, wo jemand, der physisch anwesend ist, den Raum betritt, hat die physisch anwesende Person immer Priorität und nicht die Person, die nicht da ist, mit der man nur gerade auf WhatsApp kommuniziert oder so. Dass man als Familie vielleicht da auch nochmal so Tools an die Hand bekommt, wie kann man das auch in seinem Familienleben so integrieren, dass es für alle Sinn macht und Spaß macht und man den Nutzen haben kann, nämlich die fließend sprechenden Englischkinder und trotzdem irgendwie jetzt nicht Kinder verzweifeln, einsam sind, sich abschirmen, und es denen schlecht geht.
Ja, also es braucht auf jeden Fall Regeln, ne? Sowas wie eben, wenn wir am Esstisch sitzen, dann sind die Smartphones auf jeden Fall weg. So, ne? Da wollen wir uns einander wahrnehmen und so. Ja, das finde ich super wichtig. Was ich nochmal betonen mag, worüber wir wirklich noch wenig gesprochen haben, und Antonia, du hattest das gesagt, ist Mobbing, ne? Also Mobbing ist natürlich ein ganz, ganz, also Cybermobbing ein ganz großes Thema. Auch deshalb, also ich würde so gerne nochmal zu diesem Führerschein zurück. Was würdest du sagen, ab wann würdest du einen Führerschein für die Kinder in der Schule empfehlen und was genau müsste der enthalten?
Das ist eine richtig gute Frage, Lea, weil ich mich total damit neulich auseinandergesetzt habe, weil ich in eine dritte Klasse gehen soll, in der schon tatsächlich Akten von Kindern oder die Staatsanwaltschaft war involviert, weil Kinder leider selbst ganz oft Verbreiter von Kinderpornografie werden, unwissentlich. Ja, und wenn sowas erstmal in einer Klassengruppe geteilt ist, jeder, der raufgeklickt hat und jeder öffnet, wir öffnen ja auch die Briefe, die wir bekommen, dann ist man automatisch da mit drin. So, und das ist so eskaliert, dass man gesagt hat, okay, auch die Kinder in der dritten Klasse müssen eigentlich schon Medienunterricht bekommen, könnten da den Führerschein machen. Ich finde aber gleichzeitig, also meine Kinder sind zum Beispiel an einer totalen Bullabü-Schule, wo es einfach noch nicht, zum Glück noch nicht so ein Riesenthema ist. Und letztendlich würde man muss mal gucken, wie ist die Gruppe, wie ist die Zielgruppe, weil wenn das noch Kinder sind, die einfach kicken und irgendwie draußen ihre Höhlen bauen und einfach andere Dinge tun, die vielleicht zocken, klar, ja, das ist sicher, das kommt schon früher, aber die jetzt noch nicht alle mit dem Smartphone ausgestattet sind, dann würde ich jetzt denken, ein Drittklässler oder Viertklässler verschreckt man jetzt vielleicht auch eher damit, ja. Nichtsdestotrotz ist das natürlich sofort ein Thema, wenn es auf die weiterführende Schule geht, gerade wenn man Busstrecken zurückzulegen hat, weil für viele kommt dann eben schon leider das erste Smartphone und es wird nicht überbrückt. Das heißt, es muss letztendlich schon in der vierten Klasse stattfinden, weil in der fünften ist es das Kind sonst schon in den Brunnen gefallen und dann werden plötzlich die Klassengruppen gebildet und es wird eben ja auch in diesen Chats wahnsinnig gemobbt. Mhm, ja. Und was sollte der Führerschein beinhalten? Ich finde super wichtig zu verstehen, was ist das Internet überhaupt? Was sind Daten? Wir haben es heute mit so viel Daten zu tun, wie wir es noch nie auf der Welt hatten. Wo landen unsere Daten denn? Also sagen wir mal so Mini-Übungen. Du machst mit den Kindern, die machen ein ganz persönliches Fotoalbum, schreiben da persönliche Sachen rein und dann sagt man denen so, das schicke ich jetzt Kurt. Und dann sagen sie, nee, aber das will ich nicht. Wer ist das denn? Und dadurch, dass das nur ein Klick entfernt ist über Smartphone, machen sich Kinder überhaupt keine Gedanken über diese Tragweite, wo ihre Daten landen. Also klar vertraue ich vielleicht der Freundin, der ich irgendwie das eine Bild von mir geschickt habe oder was anvertraut habe über einen Chat oder über WhatsApp, der wie hoffentlich Ende zu Ende verschlüsselt ist. Aber wer sitzt denn? Wir kennen ja nicht den Dateningenieur, der bei WhatsApp am Server sitzt, bei Meta am Server sitzt. Das heißt, irgendwo landen diese Daten ja doch. Dass man Kinder dafür sensibilisiert, ihnen auch erklärt, was ist KI, was sind richtige Nachrichten, wie unterscheide ich das von Falschnachrichten, was sind vielleicht auch Kanäle, die einfach noch nicht geeignet sind und eigentlich auch, was macht es mit einem, wie fühlen sie sich, also ein bisschen so eine Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit, die Kinder entwickeln, dass sie merken, nee, irgendwie ist das eigentlich gar nicht so cool. Und wenn man mal guckt, dass die Kinder, die viel Zugang zu Medien haben, wenn ich solche Kinder zum Beispiel bei mir zu Hause habe und ich sage, komm, wir backen was oder wir kochen was, die haben so viel mehr Lust auf diese echten Dinge, sage ich mal. Das heißt, es ist auch so eine Art Vernachlässigung, die da ja so stattfindet. Und ich glaube, wenn wir können, natürlich müssen wir bei den Eltern ansetzen, aber wir müssen genauso bei den Kindern ansetzen, weil viele Kinder leider nicht das Elternhaus haben, was das begleiten möchte und was sich da irgendwie ins Thema einarbeiten möchte, sondern das Kind kommt es einfach und ist damit alleine. Und dass man den Kindern klar macht, was macht es mit uns, wie reden wir miteinander, warum kann ich im Chat schreiben, will die Wörter jetzt nicht alle hier sagen, aber die schlimmsten Schimpfwörter nutzt und am nächsten Tag sagt man zur Freundin, hi, na, wie geht's? Das sind ja wie zwei Welten, die sich da für die Kinder auftun, dass die Kinder verstehen, nein, es ist doch letztendlich eine Welt und die Medien sind Teil unserer Welt. Und wie können wir die gewinnbringend nutzen? Wie zum Beispiel, ich gucke die Englischvokabeln nach, ich lese mich ein über Themen. Und manche haben vielleicht gar nicht die Bücher oder haben kein Lexikon mehr zu Hause oder so. Klar, wie schreibe ich einen vernünftigen Prompt in ChatGPT? Und nur, wir müssen uns immer klar machen, früher wurde, glaube ich, dieses Medientraining so ein bisschen anders gesehen, weil man immer gesagt hat, ach, die Kinder müssen noch alle IT können und fit sein. Aber dass KI mittlerweile so viel von diesen Jobs für uns macht, das haben wir damals gar nicht gedacht. Und ich finde so spannend, was die Maschinen später nicht können. Also erstmal werden die Maschinen uns später so behandeln, wie wir heute die Maschinen behandeln. Das heißt, alles, was wir eingeben, wird irgendwann auch wieder ausgespuckt. Und die Maschinen werden aber nicht können, Empathie, Wertschätzung, dieses ganze Zwischenmenschliche. Und deswegen, oder wie gehe ich tatsächlich mit meiner Gesundheit um? Dänemark hat jetzt das, ich glaube, Gesundheit als Schulfach eingeführt. Das ist ja auch was, was man wunderbar in so ein Gesundheitsfach integrieren könnte, wo man eh schon über Ernährung, Bewegung, Sport und so weiter spricht. Und da eben auch über eine Etikette, Umgang miteinander.
Ja, Werte, ne? Also so diese Werte im Umgang miteinander, da, das finde ich auch total wichtig, das zum Thema zu machen, wie man ja auch untereinander per WhatsApp miteinander umgeht und so weiter, ne? Das ist ja, das hört ja da auch nicht auf. Dass man das bespricht und überlegt, welche Werte sind uns eigentlich als Familie wichtig, als Kita, als, ne, wie können wir das in den Fokus bringen?
Oder ein wichtiger Punkt sind die Challenges. Von denen kriegen wir als Erwachsene immer gar nichts mit, aber plötzlich sind es die Challenges, wo irgendwie der koteinhaltige Hustensaft mit einer Spreit gemischt wird und getrunken wird. Oder die Zwölfjährige, die, das beschreibt Silke Müller auch in ihrem Buch, die zu ihr die Mediasprechstunde gekommen ist und woraus kam, dass sie an der Dickpick-Challenge teilgenommen hat. Und es ging darum, welches der 12-jährigen Mädchen als erstes einen irrigierten Penis zugeschickt bekommen hat. Und das sind so Sachen, darüber reden wir vielleicht auch nicht gern, weil wir es selber einfach furchtbar finden, aber wir müssen über diese Sachen reden, weil das ist das, was die Kinder jeden Tag im Netz erleben. Und zu denken, dass das irgendwie, wir googeln nach unseren Kochrezepten und wann pflanze ich meine Radieschen und so ist auch unser Algorithmus. Und wo gibt's die Wohnzimmerlampe, die ich wollte? Aber der Algorithmus der Kinder ist ein komplett anderer, weil die googeln, was ist die Dickpick-Challenge? Und plötzlich kommen sie in den Strudel und kriegen die TikTok-Videos. Und das darf man halt überhaupt nicht unterschätzen. Und ich glaube, Facebook hat jetzt gerade in der Pipeline ein KI-Instrument für komplett personalisierte Werbung. Das heißt, es kann noch nicht mal eine Werbeaufsicht mehr prüfen, darf diese Werbung, also wenn das so kommen würde, darf diese Werbung jetzt ausgestrahlt werden oder nicht? Weil die 10-jährige Julia kriegt eine total personalisierte Werbung, die kein anderer bekommt. Und ja, das Thema Chatbots, dass Kinder nicht anfangen, ja, ihre persönlichen Kontakte auszutauschen durch Chatbots zum Beispiel. Und ich meine, da gab es auch Fälle in den USA, wo der Chatbot zum Schluss gesagt hat, okay, dann bring dich halt um. wenn es dir so schlecht geht, wenn du es alles so furchtbar findest, ist das meine Empfehlung für dich. Also auch dieser Umgang mit KI, der hat sich ja auch nochmal, das ist ja einfach jetzt Teil unseres Lebens und damit können wir die Kinder nicht alleine lassen.
Ja, eine riesige Spannbreite zwischen, hey, wie super ist das, ein Kind fragt etwas und wir können sofort nach was googeln, wir können sofort darüber ins Gespräch gehen, das ist ein totaler Bildungschancen Gerät, bis hin zu, wir machen die Challenge, wer ist am wenigsten und wir sind nah am Tod. Also eigentlich ist das ja so eine riesige Spannbreite, über die wir da sprechen. Kinder, die unglaublich gut begleitet sind, die das wirklich gut nutzen können und auch als Jugendliche auf eine andere Art vielleicht, aber in Kontakt sind mit anderen Jugendlichen und dass ihnen richtig gut damit geht, weil es gut begleitet ist und es klare Regeln gibt und sie in der echten Welt trotzdem gut klarkommen, bis hin zu Jugendlichen, die einfach super einsam sind, die da drin versacken, die in der echten Welt gar nicht mehr klarkommen. Also ich glaube, das höre ich jetzt insgesamt so raus, auch durch unsere Diskussion. Das ist einfach eine große Bandbreite und wir wissen es eben nicht, welche Kinder sind das, die dann vernachlässigt sind. Und deswegen muss das unbedingt Schulthema auch sein und unbedingt ins Zentrum der Gesellschaft rücken, wenn es um den Schutz der Kinder und Jugendlichen geht. So höre ich das jetzt insgesamt raus und würde das, glaube ich, so zusammenfassen, Antonia, oder?
Auf jeden Fall. Und die Wichtigkeit einer spielbasierten Kindheit. Die will ich nochmal unterstreichen. Die Kinder von 0 bis 12, von 0 bis 14, lass sie raus, lass sie Dinge erleben, lass sie auch mal alleine los, schmeiß den AirTag in den Müll, die richten es schon. Ja? Also die klären so viel alleine und kommen so gut klar, wenn man sie nur die Erfahrung machen lässt im echten Leben.
Ja, ja. Was können wir denn machen, um wirklich dieses Thema kollektiv zu bearbeiten? Also vielleicht so als Abschlussfrage. Was wünschst du dir? Sagen wir es mal so. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft?
Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass wir Eltern uns noch mehr untereinander vernetzen. Es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Verein in Hamburg, der heißt Smarter Start. Die sammeln alle Studien, Zeitungsartikel, was passiert Neues zu dem Thema auch in der Politik, was gibt's für Chancen in der Mediennutzung, was gibt's für Risiken, wie können wir unsere Kinder begleiten in diesem ganzen Tumult. Die haben WhatsApp-Gruppen, die kann man für jede Schule machen, die kann man aber auch nach Regionen machen. Und ich kann einfach nur an alle Eltern geben, aber auch an Lehrkräfte, meldet euch da an, findet eure WhatsApp-Gruppe, vernetzt euch, weil so kann man Absprachen treffen, so kann man sich austauschen, Erfahrungen teilen. In Hamburg wurde es jetzt geschafft, dass an einer Schule alle Fünft- und Sechstklässler-Eltern gesagt haben, ganz im Ernst, irgendwie sehen wir das genauso. Und wir geben jetzt erstmal das Opa-Handy nenne ich es jetzt mal, was überhaupt keins mehr ist, sondern eben das Nokia. Die können sich verabreden, die können Bus fahren und wir lassen sie los, sie sind erreichbar. Und ab der 7. gucken wir neu. Weil, das ist eigentlich noch eine ganz spannende Abschlusszahl, das gilt generell, wenn man 25% einer Gruppe dazu bekommt, etwas zu tun, dann gilt das als etablierte Norm und als akzeptierte Norm. Das heißt, wenn jeder vierte der Eltern sagt, nee, mir ist das noch zu früh, ich gebe jetzt noch nicht direkt ein Smartphone, ich warte noch, bis die Kinder 13, 14 sind, dann kommen die Kinder nicht nach Hause und sagen, alle haben eins. Weil dann fühlt es sich für die Kinder als normal an, der eine hat's, der andere nicht oder so. Und was man auch nie vergessen sollte, das eigene Kind ist leider immer nur so gut oder schlecht geschützt, wie der Freund oder Freundin, die am schlechtesten geschützt ist. Weil sie da natürlich im Bus und so weiter mitgucken. Also vernetzen ist wichtig. Das Thema weiter wird auf politischer Ebene zum Glück weiter vorangetrieben. Ich glaube, unsere Familienministerin, die hat das auf dem Zettel. Sie hat jetzt eine Kommission, in der mir leider die Eltern, die Schüler und auch die Lehrer fehlen. Das finde ich wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass sich dem Thema angenommen wurde, auch auf politischer Ebene. Und sonst ist es eben Schulthema und Elternthema. Und wir Eltern müssen natürlich ein Vorbild sein.
Ja, okay. Das ist natürlich der Vorteil von Mediennutzung, dass wir uns vernetzen können, ne? Dass wir Gruppen bilden können, dass wir Unterstützungsgemeinschaften finden können. Ich finde, das geht super gut und über die Medien. Vielen Dank, dass du hier das Thema reingebracht hast, das doch kontrovers diskutierte Thema, ne, in der Gesellschaft. Das ist so. Und dass du auf die Gefahren aufmerksam gemacht hast. Und das natürlich auch eine große Herausforderung ist, tatsächlich für Kitas, für Schulen damit umzugehen. Danke, dass du uns da teilhast.
Richtig gerne. Vielen Dank.
Ja, dann danken wir fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDIQ-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDIQ-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.